Samstagsuni im Sommersemester 2017. Einführung in den Islam. Siebter Vortrag. Dr. Christoph Günther. Von Bilderstürmern und Bildverehrern. Ikonoklasmus und Ikonografie beim Islamischen Staat.
Ja, guten Morgen, guten Tag, meine Damen und Herren. Vielen Dank für die freundliche Einführung. Vielen Dank auch an die Organisatoren für die Einladung. Und ich freue mich sehr, heute vor Ihnen sprechen zu können. Ich freue mich auch sehr, mal wieder in Freiburg zu sein. Was ich Ihnen heute vorstellen will, ist ja bereits angeklungen. Es geht also um Bilder, die in Konflikten benutzt werden, insbesondere vom Islamischen Staat, um die eigene Ideologie, das eigene Weltbild zu artikulieren. Es geht aber auch darum, dass bestimmte Bilder zerstört werden, um wiederum Bilder zu schaffen. Also diese Dialektik gewissermaßen des Zerstörens und des Aufbauens wird hier in meinem Vortrag heute eine große Rolle spielen. Ich möchte Ihnen zuerst kurz den Ablauf des Vortrags skizzieren. Ich werde zuerst ein paar kurze Worte sagen zur Evolution des Islamischen Staates. Wie ist er entstanden? In welchem Kontext ist er entstanden? Welche Evolutionsstufen gewissermaßen hat es gegeben bis 2014 zur Ausrufung des Kalifates? Dann werde ich ein paar allgemeine Worte zu Bild und Konflikt verlieren, den Islamischen Staat als bildlichen Kommunikator skizzieren, aber auch die Bilderstürme des Islamischen Staates darstellen, bevor ich dann im Schlussteil zu den kreativen Zerstörungen und dem, was ich als Sozioklasmus bezeichne, kommen werde. Das werde ich Ihnen aber im Laufe des Vortrags noch näher erläutern, was ich damit meine. Geografisch, wo bewegen wir uns? Im Irak und Syrien, also dem historischen Zweistromland von Euphrat und Tigris, wo der Islamische Staat also entstanden ist, wo er seine deutlichste Wirkung entfaltet hat. Ganz kurz zur Evolution, die ich auch versuchen werde, anhand der Logos des Islamischen Staates ein bisschen darzustellen. Also um die Jahreswende 2003, 2004 erschienen erste Publikationen einer relativ kleinen Gruppe, die sich At-Tawhid wal-Dschihad, also Monotheismus und Dschihad nannte, unter der Führung eines Jordaniers, der unter seinem Pseudonym Abu Musab al-Zarqawi bekannt geworden ist. In den folgenden Jahren bis zu seinem Tod 2006. Colin Powell, vielleicht erinnern sich einige von Ihnen daran, bevor der dritte oder je nach Zählung der zweite Irakkrieg 2003 losging, gab es ja die Rede des damaligen US-amerikanischen Außenministers vor dem UN-Sicherheitsrat, in der er also dargestellt hat, warum die USA oder warum die westliche Gemeinschaft den Irak also angreifen sollten. Und Abu Musab al-Zarqawi spielte dabei schon eine bedeutende Rolle. Das Bild, das Sie hier links sehen, wurde in genau diesem Vortrag gezeigt, in dem Colin Powell also behauptet hat, es stellte sich später heraus, dass diese Aussage falsch war, dass Zarqawi also als Mittelsmann zwischen Saddam Hussein und Osama bin Laden dienen würde und also Massenvernichtungswaffen vom Irak an die in Afghanistan sich versteckende Al-Qaida transportieren würde oder vermitteln würde. Und das Logo, das sich die Gruppe gegeben hat, bestand aus ganz verschiedenen kleinen Symbolen, die aber deutlich machen, worum es der Gruppierung ging eigentlich. Sie sehen, ich versuche gleichzeitig ins Mikrofon zu sprechen, Sie sehen hier vielleicht nicht so ganz deutlich einen Speer, an dem also ein schwarzes Banner angepflanzt ist. Daneben den vorderen Teil einer Kalaschnikow, einen rechten Unterarm mit Hand und ausgestrecktem Zeigefinger, das Ganze auf einem aufgeschlagenen Buch basierend und dahinter dann den Globus. Was bedeuten diese Symbole? Der Speer, der antike Waffe gewissermaßen, eine, die keine Verwendung mehr in heutigen Konfliktgeschehen spielt, verweist auf die frühislamische Geschichte, auf die Kriegszüge, die also die erste islamische Gemeinschaft zu ihrer Verteidigung und auch zur Ausbreitung des Islams unternommen hat. Das schwarze Banner wiederum verweist auf das Kriegsbanner, das der Prophet Mohammed getragen haben soll, aber auch an verschiedene Rebellenbewegungen, die Farbe schwarz und insbesondere schwarze Banner mit sich führten, um eine Reform des Islams, eine Befreiung des Islams und der muslimischen Gemeinschaft von Usurpatoren, Unterdrückern gewissermaßen durchzusetzen, die sich immer wieder auf die Farbe Schwarz und auf die Autorität des Propheten bezogen haben. Ich werde dazu gleich noch ein paar Worte mehr sagen. Die Kalaschnikow selbstverständlich ist eine moderne Waffe, die bei vielen Rebellenbewegungen weltweit Verwendung gefunden hat. Und der rechte Unterarm mit der Hand und dem ausgestreckten Zeigefinger wiederum verweist auf das Glaubensbekenntnis im Islam, auf die Einheit und Einzigartigkeit Gottes, deswegen der eine ausgestreckte Finger. Und Sie sehen auch, dass also Zarqawi genau diese Geste hier in einem Video wiederholt hat. Und das Ganze basiert gewissermaßen auf diesem aufgeschlagenen Buch, das den Koran symbolisieren soll. Es basiert nicht nur darauf, es erwächst auch aus diesem. Und im Hintergrund sehen Sie den Globus, der also den Anspruch auf weltweite Verbreitung dieser Ideologie symbolisiert. Im Oktober 2004 schloss sich die Gruppe nominell der Al-Qaida an, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Das hatte Vorteile für beide Seiten. Sie sehen, dass das Logo hat sich nur minimal verändert. Der Speer fehlt jetzt hier und auch die drei Bildbestandteile Gewehr, Banner und Hand sind gewissermaßen hinter den Koran zurückgerückt. Aber ansonsten handelt es sich nur um eine grafisch etwas elaboriertere Version desselben Symbols. Im Oktober 2006 wurde dann der Islamische Staat im Irak gegründet, der sich also dann die mittlerweile berühmte schwarze Flagge gegeben hat. Ich komme dazu dann gleich noch. Im Juni 2013 wurde die Erweiterung in Richtung Syrien, in Richtung oder Großsyrien oder Arabisch Ascham ausgerufen und im Juni 2014 dann die Entstehung des Kalifats, des Islamischen Staats, erklärt, unter der Führung des Herrn, den Sie auf der linken Seite sehen können, Abu Omar al-Baghdadi, der hier bei seiner Predigt in der An-Nuri-Moschee in Mosul zu sehen ist, wo er also das Kalifat offiziell ausgerufen hat. Was hat es mit Bildern und Konflikten auf sich? Wie hängen diese beiden zusammen? Zunächst lässt sich sagen, dass ganz allgemein Bilder selbstverständlich ein wichtiges Werkzeug für Kommunikation und Wissenserwerb im 21. Jahrhundert sind. Das gilt für das 20. Jahrhundert sicherlich genauso und auch für frühere Epochen. Ich denke aber, dass ein entscheidender Unterschied darin besteht, dass in der Gegenwart tatsächlich Bilder in einem bisher unbekannten Ausmaß als Mittel der menschlichen Kommunikation benutzt werden. Und wie Sprache auch, strukturieren Bilder die Art und Weise, wie Menschen eine Bedeutung in der Realität entdecken, wie sie der Realität eine Bedeutung zuweisen. Und dementsprechend sind Bilder, ob bewegt oder unbewegt, ein essentielles Element menschlicher Kommunikation. Und dabei spielen Sinneseindrücke selbstverständlich eine entscheidende Rolle. Und Studien aus der Kognitionsforschung zeigen uns, dass Visualisierungen einen durchaus stärkeren Effekt haben auf Menschen haben als Sprache oder Texte, da sie schneller verarbeitet werden, effizienter in bereits vorhandene Denkmuster eingeordnet werden können und auch besser erinnert werden. Und wenn Bilder dementsprechend mit bereits existierenden Meinungen und Denkmustern verwoben werden, können sie also bei den Betrachtern und Betrachterinnen das Erlebnis authentischer Augenzeugenschaft hervorrufen und damit Emotionen wecken, die einen bleibenden Effekt haben. Und dementsprechend können Bilder nachhaltiger sein als rein textliche oder rein verbale Beschreibungen. Und somit können Bilder auch den Kreis des Publikums über Sprachgrenzen hinweg erweitern. Und sie überschreiten dem auch die Grenzen, die zum Beispiel durch Analphabetismus gesetzt werden in der menschlichen Kommunikation. Dennoch glaube ich, dass kraftvolle Bilder nicht über das Visuelle alleine funktionieren, sondern sie benötigen sprachliche Erklärungen, um nicht vergessen zu werden und um eine unmittelbare Reaktion auslösen zu können und auch um möglichst exakte Botschaften vermitteln zu können. Ich werde darauf dann im Laufe des Vortrags nochmal zurückkommen. Das heißt also, dass Bilder die Realität nicht nur illustrieren, Sie präsentieren die Realität nicht nur, sondern sie sind ein entscheidender Bestandteil dessen, was von den Menschen als Realität wahrgenommen wird. Und weitergehend kann man sagen, dass Konflikte ohne Bilder Konflikte ohne Öffentlichkeit sind. Was heißt das? Gerhard Paul hat in die deutsche Forschungsdiskussion den Begriff Bilderkriege 2005 eingebracht, mit dem er also meint, dass Kriege, dass Bilderkriege jene Kriege sind, in denen Bilder eine entscheidende Rolle spielen, da die beteiligten Akteure ihre Ideologie, ihre Beurteilung dessen, was Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart sind, mittels Bildern artikulieren und Bildern bei oder mit Bildern bei ihren Adressaten auf eine bestimmte Wirkung setzen, eine bestimmte Wirkung entfalten sollen. Bilderkriege sind aber auch Kriege, die mittels Bildern geführt werden, da die Teilnehmer am Konflikt die gewissermaßen Vorherrschaft über die Interpretation der Realität auch durch Produktion und Verbreitung von Bildern herstellen wollen. Und das ist auf alle Konflikte in der Gegenwart anwendbar und sicherlich auch historisch nachvollziehbar. Und dabei lässt sich auch feststellen, dass gewissermaßen die Eskalation von Gewalt in der Realität auf dem Boden, auf dem sich die Konflikte entfalten und in den Bildern in einem Wechselverhältnis stehen. Dass also Bilder produziert werden, die eine gewisse Eskalationsstufe anzeigen und das dann mit der Realität korrespondiert, respektive Akteure versuchen auch möglichst drastische Bilder zu produzieren, die wiederum einen Einfluss auf das Konfliktgeschehen am Boden haben können. Und das heißt also, dass Bilder in Konfliktsituationen dazu dienen, die Komplexität der Realität erstmal zu reduzieren, die Betrachter auf ganz bestimmte Botschaften zu lenken, Emotionen auszulösen, ein Urteil der Betrachter oder Betrachterinnen über und deren Reaktion wiederum auf soziale und politische Ereignisse, Fakten und Entwicklungen zu strukturieren und dementsprechend das Verhalten der Zuschauer und Zuschauerinnen zu beeinflussen. Und das Ganze dient auch dazu, eine bewusste Trennung zwischen dem Bild und dem, was gezeigt wird, zu unterbinden und damit auch die Distanz des Betrachters zum Gezeigten aufzuheben, ja, dass man sich also in das Geschehen hineingesogen fühlt. Und dabei dienen also sprachliche Mittel, sowohl die Verknüpfung von Bild und Text, als auch die Erläuterungen, die zu Bildern gegeben werden, als wichtiges Mittel, um eine Botschaft zu artikulieren. Und dabei spielen diejenigen, die solche Bilder produzieren, selbstverständlich auch mit Mehrdeutigkeit, sowohl der Sprache als auch bildlicher Zeichen, bildlicher Symbole. Man versucht also Botschaften zu konstruieren, gewissermaßen zu artikulieren, die möglichst mehrdeutig sind, sodass sich auch viele Menschen mit diesen Botschaften angesprochen fühlen. Und damit aber diese Wirkung entfalten können, müssen Bilder verstanden werden. Bilder müssen also so produziert sein, dass ganz unterschiedliche Zuschauer und Zuschauerinnen sich darin wiederfinden. Die Produzenten und Produzentinnen müssen also ihre Bilder gewissermaßen so kodieren, dass viele Menschen da eine Wirkung oder eine Bedeutung herauslesen können, sie gewissermaßen dekodieren können. Ich möchte das an einem Beispiel, wo ich auch ein kurzes Video zu habe, Ihnen zeigen, nämlich das Logo einer der Medienproduktionsgesellschaften des Islamischen Staates, Al-Hayat, was arabisch ist für das Leben. Und Sie sehen jetzt einen ganz kurzen Ausschnitt, wie dieses Logo sich sozusagen konstituiert in einem Video. So, das war's schon. Also das ist ein relativ kurzer Ausschnitt, in dem aber, wie ich finde, sehr, sehr viel drinsteckt. Sie müssen das jetzt von gewissermaßen von sich aus von links nach rechts lesen, wie sich dieses Logo aufbaut. Und hier lässt sich das Zusammenwirken von Bild und Text ganz deutlich erkennen. Sie haben also fließendes Wasser gehört. Das Logo entsteht also aus einzelnen Wasserstrahlen und einzelnen Wassertropfen, die von der entstehenden Form gewissermaßen angezogen werden, sodass sie in dieser Gesamtstruktur aufgehen. Und dann verändert die Form ihre Kontur und nimmt Kontur an und verändert auch ihre Farbe und erlangt dann gewissermaßen eine Festigkeit. Sie sehen das dann also hier. Das ist dann eine ganz klar strukturierte Form, ja, wobei hier sozusagen das Entstehen zu sehen ist. Und stilistisch mag also dieses hier auf der rechten Seite zu erkennende Logo von den Siegeln der osmanischen Sultane inspiriert sein, erinnert aber noch viel deutlicher an das Logo des arabischen Fernsehsenders Al Jazeera, der in der arabisch-islamischen Welt sehr populär ist oder das in der arabisch-islamischen Welt sehr populär ist und schon fast ikonische Bedeutung hat und auch in ganz vielen Kontexten imitiert und auch reproduziert wird. Und übertragen wir das also jetzt auf den islamischen Staat, das, was ich Ihnen jetzt beschrieben habe, dann lässt sich sagen, dass die Einzelteile, die einzelnen Wassertropfen, die einzelnen Wasserstrahlen sich trotz ihrer ganz unterschiedlichen Formen dynamisch, flexibel und scheinbar nahtlos in eine feste Struktur einbinden. Und dementsprechend also etwas entsteht, das nach außen hin sehr fest, sehr klar strukturiert ist, aber aus ganz vielen unterschiedlichen Einzelteilen mit unterschiedlichen Formen und Farben zusammengesetzt ist. Und wenn man sich jetzt den Namen des Medienzentrums Al-Hayat anschaut, der mit dem Element Wasser sozusagen verbunden ist, also Leben und Wasser, dann wird hier ganz deutlich die Anspielung auf den koranischen Text, wo nämlich Wasser ein Symbol für Gottes Macht ist, auf der Erde Leben zu spenden, weiterhin aber auch die Erde zu reinigen und den Menschen zu reinigen von allem Sündhaften und auch zusätzlich ein wichtiger Teil der Beschreibungen im koranischen Text von Hölle und Paradies ist. Also all das spielt hier eine Rolle, wird hier transportiert und kann von Zuschauerinnen und Zuschauern, die diese Anspielungen erkennen, dementsprechend aufgenommen werden und auch gedeutet werden. Ein weiteres, auf den ersten Blick gar nicht so komplexes bildliches Zeichen ist also die schwarze Flagge des islamischen Staates, die eine monochrome Gestaltung hat, ja, schwarz und weiß, dementsprechend eine binäre Geschichtsdeutung, eine binäre Weltdeutung zwischen Gut und Böse, Schwarz und Weiß widerspiegelt und auch ein Geschichtsdualismus, einen ständigen Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen dem, was gottgemäß ist und dem, was dem entgegensteht, widerspiegelt. Und selbstverständlich auch alles dazwischen nicht akzeptieren kann. Also es gibt keine Schattierungen, keine Grauzonen, die hier existieren sollen. Und Sie haben auch hier wiederum eine ganz klare, robuste Form und auch hier erinnert das schwarze Banner, dieses Logo, an das Kriegsbanner des Propheten und reflektiert auch Ansprüche an die Abstammung des Kalifen des islamischen Staates von der Familie des Propheten. Und die symbolische Kraft dieser Farbe basiert im Wesentlichen auf eine messianische Tradition im Islam, nachdem also die Träger schwarzer Flaggen als die Erneuerer des wahren Islams erscheinen. Und ich habe das bereits angesprochen, viele religiös-politische Bewegungen in der islamischen Geschichte haben also auf die Symbolkraft schwarzer Flaggen gesetzt. Und gleichzeitig setzt sich der islamische Staat hier auch in Beziehung mit charismatischen und endzeitlich orientierten Bewegungen und sieht sich damit auch in einer Kontinuitätslinie mit denen, die also angetreten waren, den Islam und die muslimische Gemeinschaft zu reformieren, die den Islam zu seinen Wurzeln zurückführen wollten und ihn von allen unzulässigen Neuerungen befreien wollten. Es geht hier also um innere Missionen zuallererst. Ja? Das ist etwas, das auch viele fundamentalistische Bewegungen in sich tragen, ein Charakteristikum. Und dieses Zurück zu den Wurzeln wird auch angezeigt durch die Schrifttype, die hier verwendet wird. Das ist die Schrifttype Kufi, die bei der ersten Kompilation des Korans verwendet worden ist. Und damit bezieht man sich also auch wieder auf das, was zuallererst festgelegt worden ist, die Fundamente des Islams, die Fundamente dieser Religion. Ein amerikanischer Forscher hat in seiner Auseinandersetzung mit diesem Symbol mal geschrieben, dass das also reines Gekrakel wäre, das dort produziert würde, obwohl es ja computergeneriert sei. Also warum macht man die Form nicht klarer gewissermaßen, ja, diese Schrifttype? Aber es geht gar nicht darum. Also ich finde, diese Analyse geht ziemlich fehl, sondern es geht eben genau darum, diese unreine Form zu reproduzieren, weil sie eben der frühesten islamischen Zeit entspricht. Und indem der Islamische Staat dieses Symbol geschaffen hat, klassifiziert er sozusagen diese Symbole, die ich Ihnen jetzt gerade erläutert habe, also die Schrifttype, die Farbe schwarz, das Weiße und das Schwarze, klassifiziert er in gewisser Weise und vereinnahmt also diese Symbole für sich selbst, sodass sich also alle anderen entweder daran orientieren müssen oder daran abarbeiten müssen, an den Vorstellungen, die der Islamische Staat vorgibt von Herrschaft und Gesellschaft. Und auch damit, welche oder daran abarbeiten müssen die Gegner, welche Vorgaben der Islamische Staat macht zu der Art und Weise, wie Islam gelebt, gedeutet und verkündet werden soll. Und wenn Sie das jetzt in die Realität übertragen, dann verknüpft sich natürlich diese gewissermaßen symbolische Konkurrenz mit allem, was dem entgegensteht, mit tatsächlicher Konkurrenz. Also wenn Sie dieses Bild auf Hauswänden sehen, an Straßen sehen, an welche Orte Sie auch immer benennen wollen, vor Gerichtsgebäuden meinetwegen, dann wird hier auch nicht nur symbolisch, sondern auch tatsächlich konkurriert mit zum Beispiel nationalstaatlichen Institutionen. Und das heißt, alle anderen Akteure müssen sich irgendwie dazu verhalten. Man kann das nicht einfach ignorieren, sondern man muss darauf in irgendeiner Weise reagieren. Der Islamische Staat hat in den Bildern und Videos, die er produziert, kann man vier Hauptgeschichten identifizieren, die dort erzählt werden. Das sind also einmal die Erzählungen von einer externen Bedrohung, von einer internen Bedrohung, von der inneren Stärke des Islamischen Staates, die sich aus vor allem der Gottverbundenheit der Repräsentanten und Kämpfer speist und dem guten Leben im Kalifat. Ich möchte Ihnen jetzt hier anhand von Bildern zwei dieser Geschichten, dieser Erzählungen ein bisschen näher bringen. Das eine ist also die externe Bedrohung, wo Sie auf dieser Folie sehen den Einsatz von verletzten und toten Kindern als Bildmaterial. Und Sie sehen auf der linken oberen Seite einen Ausschnitt eines Videos, wo, ich weiß nicht, ob das gut zu erkennen ist, hier sozusagen die Rückseite eines amerikanischen Kampfflugzeugs zu sehen ist, das gewissermaßen dieses Kind ins Visier nimmt. Und auf der anderen Seite sehen Sie hier ein Bild, das produziert worden ist im Nachgang eines Angriffs des Islamischen Staates auf eine Stadt in Syrien. Das heißt also, Konfliktparteien in den Konflikten, in denen der Islamische Staat involviert ist, setzen Kinder als Symbole der Unschuld bewusst ein, um die Schrecklichkeit des jeweils anderen darzustellen. Und gleichzeitig werden auch solche Bilder produziert. Ein älterer Mann, der also vor, das ist auch wiederum ein Ausschnitt aus einem Video, der vor den Trümmern von Häusern steht und anklagend seinen Blick in Richtung Himmel richtet und also Gott bittet darum, diejenigen zu bestrafen, die dafür verantwortlich seien. Und das richtet sich nicht nur auf die westlichen Mächte, auf die sogenannte Anti-IS-Koalition, sondern eben auch auf die einheimischen Regime, die das Ganze zulassen würden. Und diese Visualisierungen sind also dazu geeignet, in beiden Videos oder auch als unbewegte Bilder physische und seelische Schmerzen, Gräuel und auch individuelles Leiden viel direkter zu vermitteln als textliche Beschreibungen. Und dementsprechend werden hier auch emotional ansteckende Bilder geschaffen, vor denen die Zuschauer nur schwer zurückweichen können. Und die zweite Geschichte ist die des, oder die zweite Erzählung ist die des Umgangs mit Kräften, die also die Reinheit des Islams und die Reinheit der muslimischen Gemeinschaft bedrohen. Und hier geht es auch wieder um eine innere Mission. Während, das wissen Sie wahrscheinlich alle, auch andere religiöse Gemeinschaften wie die Jesiden und andere politische Akteure und Kollektive in das Zielspektrum des Islamischen Staates geraten, geht die Gefahr nach der Ansicht des IS vor allem von den Schiiten auf der einen Seite und eben bestimmten Gruppen und Individuen innerhalb des sunnitischen Islams aus. Und ganz einfach gesprochen, der Umgang damit wird auch wiederum binär konstruiert. Entweder man bereut und kehrt also zurück auf den Pfad, der von Gott vorgegeben ist und den der Islamische Staat entsprechend interpretiert und artikuliert, oder man flieht oder wird getötet. Das so simpel stellt man sich das vor. Und Sie sehen hier also zwei Bilder aus auch wiederum Videos, wo Sie irakische Stammesangehörige sehen, die sich also bewusst wieder zum Islamischen Staat bekennen, ihre Sünden bereuen, ihren Abfall vom wahren Islam bereuen und wieder in die Gemeinschaft aufgenommen werden. Was also hier repräsentiert ist, ein Repräsentant des Islamischen Staates tauscht den Händedruck aus mit einem Repräsentant eines solchen Stammes. Und man tauscht Bruderküsse aus und dementsprechend ist da also ein Vertragsverhältnis wieder geschlossen zwischen diesen beiden Parteien. Der Kampf des Islamischen Staates richtet sich aber nicht nur gegen Personen, sondern auch gegen Gegenstände. Und so kommen wir jetzt das waren Angehörige eines Stammes in Syrien, die bewusst vorgeführt worden sind und von denen mehrere Dutzend Männer getötet worden sind vor laufender Kamera und aber eben auch in solch einer herabwürdigenden und erniedrigenden Art und Weise bildlich präsentiert worden sind und gewissermaßen ausgeschlachtet für die eigenen Zwecke. Damit kommen wir jetzt zum Ikonoklasmus. Sie werden vielleicht dieses Bild kennen. Es war mir nicht möglich, ein Bild dieser Statue, die Saddam Hussein zeigt, ohne entweder ein bereits angebrachtes Seil oder Haken zu finden auf die Schnelle. Deswegen präsentiere ich Ihnen nur das Bild der Zerstörung. Also diese Statue Saddam Husseins ist 2003 niedergerissen worden, kurz nachdem die Amerikaner also Bagdad erobert hatten. Sie stand auf einem relativ zentralen Platz, der auch noch vis-à-vis zum Palestine Hotel, in dem viele Journalisten damals untergebracht waren, stand. Und diese Statue wurde also unter dem Klatschen einer gewissen Menge an Irakern niedergerissen von amerikanischen Panzern. Und verdeutlicht also, dass hier ein Regimewechsel stattfindet. Ja, der wird nicht nur politisch vollzogen, sondern tatsächlich auch symbolisch. Es ist das symbolische Anzeigen dafür, dass hier etwas im Umbruch ist. Und diese Episode illustriert oder soll illustrieren, dass also in allen Konflikten, von allen Konfliktparteien die Zerstörung von Kulturgütern betrieben wird, um also eine bestimmte Veränderung anzuzeigen. Und das lässt sich leicht historisch über alle Kulturräume und alle Epochen nachvollziehen. Sie zeigt aber außerdem, dass Ikonoklasmus ein ganz komplexes Phänomen ist, das nicht allein mit dem Verweis auf theologische Begründungen oder religiöse Motive adäquat zu beurteilen ist. Und zudem ist es, denke ich, wichtig zu betonen, dass Fragen nach der Natur bildlicher Darstellungen, also was spiegeln die eigentlich wider, sowie den Eigenschaften von bildlichen Darstellungen und auch ihrer Verbindung zwischen Realität und Transzendenz selbstverständlich auch Teil kultureller Diskurse sind. Und diese kulturellen Diskurse wiederum bilden den Hintergrund für eine entweder Wertschätzung oder Kritik an bildlichen Darstellungen, die sich gegenseitig beeinflussen und nur angesichts des jeweils anderen auch Sinn ergeben. Es kann also ohne Ikonoklasmus keine Idolatrie geben und andersrum. Ein ganz kurzer Exkurs zum Bilderverbot im Islam, weil das sicherlich als Frage aufkommt. Ganz allgemein lässt sich sagen, dass es also kein explizites Verbot figürlicher Darstellungen im Koran gibt. Wir kennen jedoch die Aussage des Propheten Mohammed, dass Bilder vom Gebet ablenken und dass Engel kein Haus mit bildlichen Darstellungen oder mit Bildern betreten würden. Grundsätzlich ist das Problem also die Anbetung anderer Dinge als Gott, das Beigesellen sozusagen, das Verwischen der klaren Grenzen, die Monotheismus vorgibt. Und dieses Problem entsteht dann, wenn entweder das gemachte Bild an die Stelle Gottes gesetzt wird, insbesondere beim Gebet, oder indem man sich selbst Gottes Schöpfungskraft anmaßt. Und das kann so interpretiert werden, dass also das Abbildmachen einem Schöpfungsakt gleichkommt. Und der Verzicht auf figürliche Darstellung erklärt sich auch mit einem als Bruch mit vorislamischen Traditionen und der Ablehnung von Götzenbildern. Und damit lässt sich verstehen, dass die beiden Extremformen Anbetung und Zerstörung, Idolatrie und Ikonoklasmus von daher zuallererst Vorwürfe sind, die von soziopolitischen Akteuren in Richtung ihrer Gegner artikuliert werden. Und damit soll dem eigenen Weltbild Geltung verschafft werden und dem der Gegner natürlich Berechtigung abgesprochen werden. Und in Bezug auf den Islamischen Staat zeigt sich, dass insbesondere antike Kulturgüter als eine solche Folie benutzt werden, vor deren Hintergrund die essentiellen negativen Charaktereigenschaften der Gegner artikuliert werden. Und um dies zu erreichen, bedarf es natürlich möglichst spektakulärer und mitreißender Bilder. Und das heißt also, Ikonoklasmus kann nur vor einem Publikum funktionieren. Egal, ob dieses Publikum direkt präsent ist oder auch medial vermittelt. Und damit werden, verkürzt gesagt, Bilderfeinde zu Bilderfreunden, denn sie erkennen die Macht von Bildern erst an. Und beim Islamischen Staat im Speziellen wird die Vernichtung von Kulturgütern die Produktion von Abwesenheit, indem man also etwas dem Erdboden gleichmacht, zur Voraussetzung der Demonstration von Präsenz. Also ich muss Absenz schaffen, um Präsenz herzustellen, um Präsenz zu demonstrieren. Und zwar nicht nur des Islamischen Staates selbst, sondern vermittels ihm auch die Präsenz Gottes, dessen, der nicht darstellbar ist und der nicht vergleichlich ist, der über jegliche Abbildung erhaben ist. Und die Kategorien, gegen die sich also der Islamische Staat in seinen Bilderstürmen, wenn Sie so wollen, richtet, sind antike Kulturstätten, Stätten religiöser Praxis, lokaler, entweder nicht-muslimischer Gemeinschaften, also christliche Kirchen und Klöster etc., Stätten, die von Sunniten im Rahmen religiöser Praxis aufgesucht werden, die der Islamische Staat für abweichend, für deviant hält, und auch die Stätten schiitischer Religionspraxis. Und ich möchte das an zwei Beispielen deutlich machen, und zwar einmal der Antike, dem Umgang mit antiken Kulturgütern, und einmal mit den Schiiten. Ich werde Ihnen einen Ausschnitt aus einem...
حين ابتعد المسلمون عن نبع الإسلام الصافي وهما القرآن والسنة فقد تغيرت الكثير من المفاهيم وانتكست وعلى الغبش بصائر الكثير منهم فاضطربت فزين لهم الشيطان ما هو مرذول بالفطرة ونخر غزو الكفار الفكري عقولهم فاتبعوهم حذو القذة بالقذة فاستحسنوا ما استحسن الكفار واستقبحوا ما استقبحوه فنراهم اليوم باسم الحضارة يبجلون أصناما وأحجارا بناها الكفار المشركون ويفخرون بها أشد الفخر إنما يعتبره البعض حضارة كالأهرام والأصنام الضخمة ما هي إلا معالم شاخصة على الاستبداد والجهل والانحطاط الأخلاقي لتلك المجتمعات الضالة فما بنيت الأهرام إلا على دماء وأشلاء العبيد وزهقت من أجل رصف حجارتها الكثير من الأرواح فلا تقاس الحضارات بالبنيان والعمران وإنما تقاس بمدى التزام الشعوب بأوامر الله ونواهيه فإنهم التزموا بذلك فقد ضمنوا السعادة في الدنيا والآخرة وأما زخارف الحياة فإنها تذهب جفاء.
الحمد الحمد لله معز المسلمين بالتوحيد ومذل الكافرين بالشرك والتنديد نحمده سبحانه أن مكن لنا في هذه الأرض فأقمنا شرعه سبحانه فأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر وأزلنا معالم الشرك والأوثان وحطمنا الأصنام ونشرنا التوحيد والعقيدة الصحيحة ولا زالت الدولة الإسلامية أعزها الله مستمرة في هذا المنهج القويم وها نحن اليوم نهدم ونطمس معلما آخر من معالم الشرك الأثرية التي كانت معظمة عند كثير من الناس وهم لا يعلمون أن هذه الآثار إنما هي أصنام وأوثان لآلهة كانت تعبد من دون الله تعالى
Also allein dieser kurze Ausschnitt ist sehr dicht und man könnte mehrere Seiten Interpretation darüber schreiben. Ich will aber versuchen, ganz kurz diejenigen Elemente herauszugreifen, die ich für wichtig halte. Dieses Video ist 2016 erschienen und zeigt die Zerstörung an einem der Tempel oder an einer der Tempelanlagen in Ninive, also im Irak. Abraham, der Titel des Videos bezieht sich auf Abraham, der für die Muslime, aber auch für Christen und Juden, Sie wissen das, als Religionsstifter gilt und für die Muslime nochmal speziell als Richter oder auch Reiniger der Kaaba in Mekka, die für die Muslime eine ganz besondere Bedeutung als heilige Stätte hat. Im koranischen Text wird Abraham als Gottesfreund, als Khalil bezeichnet und seine reformatorischen Anstrengungen, die im Koran beschrieben werden, zielten auch auf die Götzen, denen sein Vater und dessen Leute dienten und die er wiederum in Stücke schlug. Deswegen auch die Axt des Khalil, die Axt Abrahams, die hier im Titel des Videos eine Rolle spielt. Sie sehen also schon, dass alleine im Titel ein ganz komplexes Geflecht von kulturellen und auch religiösen Referenzen eine Rolle spielt. Der Aufbau des Videos ist auch paradigmatisch. Sie haben also gesehen einen bestimmten Vorspann, der erzählt, wie die Menschheit, wie die Muslime insbesondere vom rechten Pfad abgewichen sind, den ihnen Gott offenbart hat mittels seiner Propheten. Und danach sehen Sie also einen Sprecher, der auch nochmal klar macht, warum diese Zerstörungen jetzt vollzogen werden und diese Zerstörungen auch ganz klar in einen religiösen Rahmen setzt. Und insgesamt lässt sich sagen, dass hier selbstverständlich ein multisensorisches Erlebnis beim Betrachter aufkommt. Sie haben auf der einen Seite die filmische Darstellung der Zerstörungen selbst, eine gesprochene Erklärung dessen, was gezeigt wird und gezeigt werden soll und natürlich auch dann die akustische Dimension durch Gesänge und den Klang der Zerstörungen. Und gleichzeitig werden in diesem Video auch die Schlagworte vermittelt, unter denen der Islamische Staat diese Zerstörung behandelt. Es geht hier also um Kräfte, die dem Islam entgegenstehen, die Götzen dienen. Es geht um Unglauben und es geht insbesondere um Polytheismus, auf Arabisch Schirk. Wörtlich übersetzt heißt es Beigesellung, aber man kann es als Polytheismus fassen. Und diese Begriffe kommen auch im koranischen Text vor, in dem also alle Idole, alle Götzen ganz unterschiedlicher Art und Weise als die hauptsächlichen materiellen Manifestationen von Polytheismus verhandelt werden. Also darunter Statuen, Talismane und aber auch Naturobjekte wie Bäume oder Steine. Und interessanterweise sagt der Sprecher, den Sie gesehen haben, ja, heute zerstören wir ein weiteres monumentales Bauwerk des Polytheismus. Und dieses monumentale Bauwerk wurde bei vielen Menschen hochgeschätzt, während sie nicht wussten, dass diese monumentalen Bauwerke Götzen und Statuen sind, welche an Gottes Stadt angebetet wurden. Und damit werden gewissermaßen zwei Bedeutungsdimensionen verbunden, nämlich eine kulturelle und auch eine religiöse, die die Beurteilung wiederum dieser Kulturgüter, insbesondere durch lokale, aber auch internationale Gemeinschaften, ebenso beeinflussen wie die Motive des Islamischen Staates, diese zu zerstören. Denn zum einen geht es um die Bedeutung, die diese Artefakte, Sie sehen hier also Lamassu-Statuen, die ursprünglich diese Tempel bewacht haben, die also ihren Gesichtern beraubt worden sind und dementsprechend ihrer Lebendigkeit beraubt wurden. Also es geht zum einen um die Bedeutung, die diese Artefakte im Sinne von Kulturerbe, lokaler Zugehörigkeit und auch einer Wertschätzung dessen erlangen, was vergangene Kulturen auf der Ebene von Architektur, Kunst, sozialer Organisation und so weiter erreicht hatten. Und der Archäologe Ömür Harmançar hat deshalb darauf hingewiesen, dass diese Zerstörungen eine Form von raumbasierter Gewalt darstellen, die also darauf abzielen, in einem ganz bestimmten begrenzten Raum Gefühle von Zugehörigkeit bei lokalen Gemeinschaften zu schädigen, für die diese Kulturstätten ein wichtiger Teil ihrer Lebensumgebung sind und waren. Und indem man also einen Teil des materiellen Kulturgedächtnisses, wenn Sie so wollen, dieser Gemeinschaften dem Erdboden gleichmacht. Und in diesem Sinne ist es aber vollkommen unerheblich, ob diese Stätten einer devianten, einer abweichenden religiösen Praxis dienen. Gleichzeitig kann das, was ich als erstes beschrieben habe, diese raumbasierte Gewalt für den Islamischen Staat, um seine eigenen, die Zerstörungen, die daran vorgenommen werden, ordentlich begründen zu können, nur eine untergeordnete Rolle spielen. Denn die Realität, die diese Bauwerke verkörpern, nämlich kulturelle Stätten zu sein, die im heutigen für die Religiosität der heute lebenden Menschen gar keine Rolle mehr spielen und dementsprechend sozusagen von ihrer Wirkung entkoppelt sind, diese Realität wird nicht angegriffen. Und vielmehr muss also eine neue Realität geschaffen werden, die diese Bauwerke von ihrem historischen Kontext gewissermaßen entkoppelt. Und das heißt, dass man also sagt, diese Bauwerke repräsentieren das Wirken ewiger Kräfte, die wiederum die Menschen vom Monotheismus abhalten. Und das heißt also, hier wird der kontinuierliche Kampf zwischen Gut und Böse fortgeführt gewissermaßen. Und jegliche Manifestation von Polytheismus sozusagen repräsentiert böse Mächte, die für alle Zeit wirksam sind. Und während der Islamische Staat auf der anderen Seite also Gottes Wirken weiterführt, kämpft er für die gute Seite und für die Etablierung des Monotheismus. Diesen Bauwerken wird also eine Bedeutung zugewiesen, die sie in der Realität nicht haben. Und hier wird also etwas Neues konstruiert. Und auf der zweiten Seite haben wir eine Wendung gegen schiitische Religionspraxis. Der Islamische Staat hat sich von Anfang an dem Auslösen und auch dem Verschärfen eines Konfliktes zwischen Sunniten und Schiiten verschrieben. Und es ist eines der erklärten Ziele des Islamischen Staates, diesen Konflikt fortzuführen und am Leben zu erhalten. Und er bedient sich damit gewissermaßen auch an Diskursen, die im Nahen Osten, in der arabisch-islamischen Welt, von ganz unterschiedlichen Akteuren ganz unterschiedlicher politischer Couleur auch benutzt werden. Also der Sprache vom schiitischen Halbmond, der sich also vom Iran über den Irak bis hin zum Libanon, über Syrien bis hin zum Libanon ausbreitet und gewissermaßen die Schiitisierung des Nahen Ostens repräsentiert. Dagegen wendet man sich. Und dieses Motiv taucht auch in ganz vielen Kontexten auf und liefert also Begründungen für Angriffe auf staatliche Institutionen, schiitische Zivilisten und Geistlichen, aber eben auch religiöse Stätten. Und was Sie hier sehen, sind die Bilder einmal sozusagen vor und einmal nach der Zerstörung der Grabmoschee zweier Prophetengefährten, die in Syrien etablierte Pilgerstätten für Schiiten aus dem Libanon, Syrien, Irak und Iran waren. Und in Raqqa übrigens. Und dieses Zwillingsmausoleum ist unter der Schirmherrschaft der Al-Assad-Familie gebaut worden und vom Iran finanziell unterstützt worden. Man wendet sich also auch gegen etwas, das das herrschende Regime und die iranische Einflussnahme auf Syrien repräsentiert. Und indem also dieser Ort zerstört worden ist, sollte nicht nur eine bloße Purifizierung des Ortes stattfinden, sondern die sterblichen Überreste der beiden als Heiligen verehrten Männer wurden an einen anderen Ort verbracht und dementsprechend also nicht nur die Verehrung temporär unterbunden, man hätte das ja dann wieder aufbauen können möglicherweise, sondern es wird also das Gedenken an diese Menschen wird grundsätzlich abgeschafft, zu jeder Zeit an jedem Ort. Oder zumindest die materielle Manifestation dieses Gedenkens. Und das ist sicherlich ein drastisches Beispiel und es lassen sich hier viel mehr finden. Und ich möchte nur noch eins hinzufügen, um meine These zu erläutern, die auf eine Ergänzung des Ikonoklasmus-Begriffs im Sinne eines Sozioklasmus abzielt. Sie sehen hier Mohammed Baqir al-Hakim, der einer der bedeutendsten religiös-politischen Figuren für die schiitische Gemeinschaft im Irak Anfang 2003 war. Nach jahrelangem Exil im Iran, wieder zurückgekehrt in den Irak nach dem Sturz Saddam Husseins, führte er eine der wichtigsten schiitischen Parteien im Irak und war dementsprechend also eine sehr wichtige Figur, sowohl in der religiösen als auch in der politischen Landschaft. Er wurde am 29. August 2003 getötet, zusammen mit 95 anderen Menschen beim Verlassen der Imam Ali Moschee in Najaf. Und das heißt, was hier passiert ist, war die Ermordung eines der hochrangigsten Gelehrten der Schiiten im Irak an einem für die gesamte schiitische Gemeinschaft heiligsten Orte, nämlich dem Grabmal Alis, des Cousins und Schwiegersohns des Propheten Mohammed, nach dem sich die schiitische Gemeinschaft gewissermaßen benannt hat, der als Religionsstifter, möchte ich es nicht nennen, aber jedenfalls der als identitätsstiftende Figur für diese Gemeinschaft wirkt. Und Al-Hakim wurde kurz darauf bereits als Märtyrer der Gebetsnische bezeichnet und spielt deswegen auch eine herausragende Rolle auch heute noch für irakische Schiiten. Was aber hier passiert, und der Islamische Staat oder dessen Vorgänger haben dann dieses Attentat für sich in Anspruch genommen, was hier passiert durch die Ermordung von Klerikern, ist gewissermaßen Identifikationsfiguren, identitätsstiftende Figuren aus dem täglichen Umfeld herauszunehmen und sie also als diejenigen nicht mehr verfügbar zu machen, an die sich Gläubige wenden können, denen gegenüber sie ihre Wünsche äußern können, ihre Zukunftsvorstellungen, bei denen sie Rat holen können über das, was ihre Gemeinschaft bedeuten soll, welche Charakteristiken ihre Gemeinschaft ausmacht, wie sie sich verhalten sollen, als sie selbst gegenüber anderen, aber auch welche Position sie in der Welt haben. Und indem so eine Figur gewissermaßen aus dem Umfeld herausgerissen wird, aus der Realität herausgerissen wird, entsteht ein Vakuum. Und genau dieses Vakuum ist es, auf das der Islamische Staat abzielt. Also eine Instabilität dadurch zu produzieren, dass man eben Kleriker angreift. Und Gleiches gilt auch nochmal für die Angriffe auf die Goldene Moschee in Samarra 2006 und 2007, die auch für die schiitische Gemeinschaft weltweit eine herausragende Bedeutung hat, weil hier davon ausgegangen wird, dass die Imame, die für die Schiiten eine wichtige Rolle spielen, zwei der letzten hier begraben liegen und der allerletzte hier in die Versenkung gegangen ist. Die Schiiten gehen davon aus, dass er also nur verschwunden ist, nicht getötet worden ist, sondern noch in der Versenkung verharrt und wiederkommen kann. Und damit komme ich zurück zum Anfangsbild, mit dem ich auch zum Schluss komme. Welchen Sinn soll man nun versuchen, aus diesen Attacken zu ziehen? Also man kann auf der einen Seite sicherlich nachvollziehbar sagen, sie sind Teil einer politischen Strategie und man möchte also dem Gegner damit Angst einjagen, eigene Allmacht und auch die Kompromisslosigkeit beweisen. Der Anspruch des Islamischen Staates auf die Purifizierung von Religion und Gesellschaft geht jedoch meines Erachtens ein ganzes Stück weiter. Denn dieser Anspruch richtet sich gegen bestimmte Plätze, religiöse Praktiken und mit ihnen verbundene materielle Manifestationen, ebenso wie gegen Ideen und intellektuelle Debatten, die um diese Praktiken herum entstehen. Und der islamische Staat betrachtet diese räumliche, materielle und auch ideelle Dimension devianter religiöser Praktiken nicht als bloße Repräsentation. Vielmehr werden sie als wichtiger Teil der jeweiligen Religionsgemeinschaft verstanden, die sich wiederum durch diese gemeinsamen Praktiken, religiösen Versammlungen, Pilgerstätten und deren soziale Infrastruktur, geteilte Symbole und Erinnerungen sowie die intellektuelle Reflexion all dessen erst als soziale Gruppe konstituieren können. Und das heißt also, indem man einen Teil dieser Dimensionen angreift, egal ob das eine Pilgerstätte ist, egal ob das ein Kleriker ist, greift man gewissermaßen stellvertretend die gesamte Gemeinschaft an, weil man sie unterminiert. Und Gleiches gilt also für die Rolle von Klerikern und auch anderen Funktionsträgern, die als Träger und Vermittler von religiösem Wissen und als Ratgeber für diejenigen Gläubigen fungieren, die sich mit ihnen identifizieren. Und sehr verkürzt lässt sich also daraus der Schluss ziehen, dass es eben nicht primär und einzig um die Zerstörung von Kulturgütern oder um die Tötung bestimmter Personen geht, sondern vielmehr um die Unterbindung sozialer Praxis. Also um die Unterbindung des Aufsuchens von Pilgerstätten, wo sie dann Buchläden finden und bestimmte Unterkünfte, die für die Pilger da sind. Dort entstehen bestimmte Symbole, dort treffen sich Menschen. Diese soziale Infrastruktur, die dort entsteht, die soll nicht mehr existieren. Also man will soziale Praxis unterbinden. Und das heißt, letztlich zielt die Zerstörung von all dem, was ich jetzt angesprochen habe, darauf, gewissermaßen nicht ein Ikonoklasmus, also die Zerstörung von Bildern allein zu vollführen, sondern eben von sozialen Strukturen. Dementsprechend würde ich den Begriff des Sozioklasmus hier für geeignet halten, um das Phänomen in seiner, oder für geeignet Herr, um das Phänomen in seiner gesamten Tragweite erfassen zu können. Und damit danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf die Diskussion.